Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Elena Hong. Hallo. Ist drin, was draufsteht? Manchmal lohnt es sich ja, genauer hinzuschauen. Das tun wir heute zum einen im Fall des Islamischen Zentrums in Hamburg. Ja, das ist gerade wieder in den Schlagzeilen. Das iranische Regime benutze die religiöse Einrichtung, um eigene Ideologien zu verbreiten. Diesen Vorwurf, den gibt es seit Jahren. Nun fordern Politiker erneut eine Schließung des Zentrums. Und Nächstenliebe, Fairness, Toleranz, die richtigen Zutaten für das christliche Menschenbild. Wie christlich aber sind die Kirchen als Arbeitgeber? Stichwort Familienfreundlichkeit. Auch da wollen wir es genauer wissen. Und was tun gegen Schubladen im Kopf? Vorurteile sind selten berechtigt, beeinflussen trotzdem unser Verhalten. Anti-jüdischen Stereotypen den Kampf angesagt, hat eine Puppenspielerin aus Berlin. Das sind unsere Themen bei Tag für Tag an diesem Dienstag. Immer wieder wurde ihm vorgeworfen, der verlängerte Arm des Iran zu sein und dessen Propagandazentrum in Deutschland. Dem Islamischen Zentrum Hamburg, kurz IZH, bekannt auch unter dem Namen Blaue Moschee, werden enge Beziehungen zum iranischen Regime nachgesagt. Nach dem iranischen Angriff auf Israel vor 3 Tagen werden nun neue Forderungen laut, das Zentrum zu schließen. Unter anderem kommen sie vom Zentralrat der Juden, aber auch von Politikern wie dem Hamburger Innensenator Andi Grote oder dem grünen Fraktionsvize Konstantin von Notz. Vor der Sendung habe ich darüber gesprochen mit unserer Hamburg-Korrespondentin Magdalena Neubich und sie gefragt, ob es denn Belege dafür gibt, dass das IZH der verlängerte Arm des iranischen Regimes ist und was der Verfassungsschutz dazu sagt.
Also man muss dazu sagen, dass der Hamburger Verfassungsschutz das IZH schon seit Anfang der 90er Jahre beobachtet, also wirklich schon eine Weile. Denn laut Einschätzung der Behörde ist das IZH eben keine rein religiöse Einrichtung, die die Blaue Moschee betreibt, sondern sie sei eben auch ein politischer Außenposten des iranischen Regimes und dessen politischen und gleichermaßen religiösen Oberhaupts Ali Khamenei. Und der Hamburger Verfassungsschutz, der begründet es folgendermaßen. Zum einen werde die Leitung des IZHs traditionell immer mit einem linientreuen Anhänger des iranischen Staates besetzt, der dann eben auch als Vertreter Khameneis in Europa fungieren könne. Der derzeitige Leiter des IZH beispielsweise, der habe verschiedenste Führungsfunktionen innerhalb staatlich gelenkter Medienstellen im Iran inne gehabt, bevor er dann diesen Posten in Hamburg angetreten hat. Und er treffe sich auch regelmäßig mit Khamenei. Außerdem seien in der Vergangenheit bei Veranstaltungen, die das IZH hier ausgerichtet hat, mitunter hochrangige Mitglieder der iranischen Regierung zu Gast gewesen. Und es ist aber so, dass das IZH selbst diese Vorwürfe ganz klar von sich weist. Es hat regelmäßig in der Vergangenheit erklärt, das Zentrum, dass es keine direkte Bindung an Khamenei habe und auch keine Weisung von ihm oder sonstigen staatlichen iranischen Einrichtungen erhalte. Den Verfassungsschutz in Hamburg überzeugt das aber alles nicht und das IZH wird deswegen weiterhin als extremistisch und vom Iran gesteuert eingestuft.
Jetzt haben ja schon häufiger Politikerinnen und Politiker eine Schließung des IZH gefordert, zuletzt vor allem nachdem Demonstrationen im Iran brutal niedergeschlagen worden sind. Warum wurde das Verbot bislang noch nicht umgesetzt? Was steht dem im Wege?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn diese Forderungen nach einer Schließung gibt es wirklich schon seit Jahren, spezifisch in Hamburg. Der Bundestag ist dann auch mit aufgesprungen im November 2022 und hat damals die Bundesregierung aufgefordert zu prüfen, ob das IZH geschlossen werden könne. Denn es ist so, dass das Bundesinnenministerium, in dem Fall geführt von Nancy Faeser, für Vereinsverbote zuständig ist. Und es ist jetzt so, dass dieses Prüfverfahren läuft. Nancy Faeser lässt prüfen, ob das IZH geschlossen werden kann. Und die Sicherheitsbehörden gehen auch dem Verdacht nach, dass das IZH möglicherweise auch Aktivitäten der libanesischen Terrororganisation Hezbollah unterstützen könnte. Im November vergangenen Jahres gab es dann auch mehrere Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit dem Islamischen Zentrum in gleich mehreren Orten in Deutschland, darunter eben auch hier in Hamburg in der Blauen Moschee. Da wurden diverse PCs und Bücher und Ähnliches beschlagnahmt. Aber das Ergebnis des Verbotsverfahrens, das steht immer noch aus.
Hat sich das IZH denn zu dem Krieg in Israel und in Gaza geäußert? Also gab es vielleicht sogar eine Stellungnahme jetzt zum aktuellen Angriff Irans auf Israel am vergangenen Wochenende?
Also in der Vergangenheit war es immer so, dass das IZH sich grundsätzlich nicht zur politischen Situation im Iran oder politischen Entscheidungen des Iran äußern möchte, weil es ja eben die These vertritt, dass es nichts mit der iranischen Politik zu tun habe. Deswegen hat es sich auch zum aktuellen Angriff des Irans auf Israel noch nicht geäußert. Allerdings hat es im Oktober nach dem Angriff der Hamas auf Israel ein Pressestatement damals auf der Webseite des Zentrums veröffentlicht und damals erklärt, dass das IZH jegliche Form von Gewalt und Extremismus ablehnt und sich stets für Frieden, Toleranz und den interreligiösen Dialog einsetzt. Der Hamburger Verfassungsschutz bezweifelt das aber eben und verweist auch in seinem aktuellen Verfassungsschutzbericht darauf, dass das IZH beispielsweise Bücher publiziert, die auch antisemitische Stereotype enthalten.
Ja, und die Frage ist ja jetzt auch, was kann so eine Schließung konkret überhaupt bringen? Es gibt ja durchaus auch andere Möglichkeiten, Propaganda zu verbreiten, etwa über die sozialen Medien. Das heißt, das wäre dann nur Symbolpolitik?
Also es ist ganz klar, dass es sicherlich nicht dem iranischen Einfluss in Deutschland ein Ende setzen würde, wenn hier das Islamische Zentrum in Hamburg geschlossen würde. Gleichzeitig sind sich in Hamburg aber eigentlich alle wichtigen Akteure in Politik und Zivilgesellschaft sicher, dass es eben mehr als eine Symbolpolitik wäre, weil es eben eine klare Entscheidung wäre, dass sowohl für Antidemokraten als auch für Antisemiten kein Platz in Hamburg sei. Und auch die deutsch-iranische Community sieht das so. Ich habe da im vergangenen Jahr häufig mit Vertretern gesprochen, die eben für die Schließung des IZH demonstrieren und die sagen einfach, dass die Hamburger Politik zu lange, zu lasch mit Islamismus umgegangen sei und eben zu lange zugeschaut habe und dass es jetzt einfach ein Schritt wäre, um zu zeigen, dass man da eine klare Grenze zieht und dass man dann dazu übergehen könnte, diese Blaue Moschee, diese wunderschöne Moschee an der Alster hier ganz zentral gelegen, anders nutzen könnte, dass man sie als Gebetsort für die schiitischen gläubigen Menschen in Hamburg erhalten könnte und gleichzeitig aber da auch einen Ort schaffen könnte, an dem auch der Iran in seiner ganzen quasi Multiperspektivität einen Ort erhalten könnte.
Mehrere Politiker fordern nach dem Angriff des Iran auf Israel, das Islamische Zentrum in Hamburg zu schließen. Die Hintergründe dazu hatte unsere Hamburg-Korrespondentin Magdalena Neubich. Ein faires Gehalt, ein respektvoller Umgang unter den Kolleginnen, Verständnis vom Chef, wenn das Kind krank ist und man zu Hause bleiben muss. Wenn es um gute Arbeitsbedingungen geht, dann sollten die kirchlichen Arbeitgeber doch eigentlich ganz weit vorne liegen. Immerhin steht der zweitgrößte Arbeitgeber Deutschlands samt Caritas und Co. für ein christliches Menschenbild, für Werte wie Nächstenliebe, soziales Handeln, für Mensch über Profit. Viele von ihnen haben sich zudem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auf die Fahnen geschrieben. Doch was ist dran an diesem Versprechen? Burkhard Schäferz hat nachgehakt.
Gesucht werden eine Kindergartenleitung, Verwaltungsleute, pädagogische Fachkräfte. In den Jobportalen kirchlicher Arbeitgeber sind etliche offene Stellen inseriert. Häufig versprechen die Anzeigen, wir sind familienfreundlich. Altenpflegerin Ilka Steck hält die Wirklichkeit für nicht ganz so rosig.
Das ist das, was mich auch immer wieder ärgert, dass man sagt, wir sind super familienfreundlich und wir bieten das und im Vorstellungsgespräch ist das alles ganz toll und dann läuft es vielleicht 4 Wochen und dann fängt man, ja, kann ich nicht vielleicht doch so und mach noch so und das ist sehr, sehr schade, weil das Bewusstsein nicht da ist.
Steck ist Vorsitzende der Mitarbeitervertretung bei der Evangelischen Heimstiftung, einem kirchlichen Tochterunternehmen in Baden-Württemberg mit rund 10.000 Beschäftigten. In der Gewerkschaft Verdi engagiert sich die Altenpflegerin zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Für Angestellte mit kleinen Kindern heißt das etwa Beschäftigung in Teilzeit, bevorzugt vormittags, die Möglichkeit, während der Schulferien Urlaub zu nehmen, wenige Dienstreisen.
Vor 20 Jahren, wo meine Kinder klein waren, da war das noch nicht Thema. Die Kirche ist ja auch ein Riesendampfer und ich glaube, nicht so einfach in diese neue Welt zu bewegen, wenn es von oben kommt, also wenn die Evangelische Kirche Deutschland jetzt sagen würde, wir sind familienfreundlich, heißt es ja noch lang nicht, dass der kleine ambulante Dienst in dem kleinen Örtchen das dann auch so umsetzt.
Die evangelische und die katholische Kirche mit ihren Wohlfahrtsverbänden Diakonie und Caritas haben bundesweit etwa 1,8 Millionen Beschäftigte. Damit sind die Kirchen nach dem öffentlichen Dienst der zweitgrößte Arbeitgeber. Etliche ihrer Angestellten arbeiten in sozialen Berufen, in Kindergärten, in der Behindertenhilfe oder in Seniorenheimen. Da gibt es Schichtdienste, frühen Arbeitsbeginn und häufig Personalmangel. Wie also sieht es in der Praxis aus, wenn etwa Beschäftigte plötzlich ausfallen, weil ihre Kinder krank sind? Ilka Steck sagt, dann seien auch kirchliche Arbeitgeber wenig flexibel.
Die freuen sich nicht und die sagen, du musst das jetzt irgendwie hinkriegen. Die Kinderbetreuung ist nicht mein Problem. Unsere Kunden müssen versorgt werden und unsere Pläne sind gemacht. Das geht jetzt nicht. Da ist die Kirche, glaube ich, nicht anders, wie wenn ich woanders arbeite.
Die katholische Kirche regelt ihr Arbeitsrecht in einer sogenannten Grundordnung, erlassen von den Bischöfen. Darin verpflichten sie sich selbst, Zitat, die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf zu fördern. Als besonders fortschrittlich gilt das Bistum Rottenburg-Stuttgart. Wie läuft es dort, wenn Angestellte mit kranken Kindern nicht zur Arbeit kommen können?
Die Traumreaktion wäre, die wir auch anzielen, dass man solche Ausfälle ausgleichen innerhalb der Abteilungen. Aber da kommen wir natürlich gegebenenfalls dann auch insbesondere in den Zeiten, in denen Erkältungskrankheiten und so weiter zunehmen, auch in die Spannung, dass manche da an Grenzen kommen, auch der Belastbarkeit, regelmäßig dann für jüngere Mitarbeitende jeweils Ausgleiche zu schaffen.
Sagt Diözesanadministrator Clemens Stroppel, der Leiter des Bistums Rottenburg. Dieses wird seit mehr als 20 Jahren regelmäßig für seine familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet, mit dem Zertifikat Beruf und Familie, einer Qualitätsprüfung, an der sich auch das Bundesfamilienministerium beteiligt. Das sei für die Kirche ein wichtiges Marketinginstrument.
Weil wir natürlich wie alle Arbeitgeber im Wettbewerb stehen um Arbeitskräfte, insbesondere auch um Facharbeitskräfte. Und wenn wir da an junge Mitarbeitende kommen wollen, insbesondere an junge Frauen, gut ausgebildete junge Frauen, dann müssen wir eine Möglichkeit schaffen, dass Beruf und Familie vereinbar sind.
Im Bistum Rottenburg gäbe es Arbeitszeitkonten, die Flexibilität ermöglichen sollen, so Stroppel. Außerdem arbeite fast die Hälfte der Belegschaft in Teilzeit, mit der Option, auf 100% aufzustocken, wenn die Kinder größer sind. Und wer Angehörige pflege, könne dafür eine Arbeitszeitbefreiung bekommen. Geistliche Angebote wie Exerzitien sollen die Resilienz der Beschäftigten stärken. Ein beliebtes Versprechen ist die Arbeit im Homeoffice. Das spart die Fahrzeit ins Büro und Beschäftigte können rasch zwischen Kinderbetreuung und Schreibtisch hin und her wechseln. In Rottenburg dürfen Angestellte bis zu 50% ihrer Arbeitszeit ins Homeoffice verlegen. Aber die Sache hat einen Haken, gibt der Leiter des Bistums zu.
Ich kann Ihnen erzählen, wenn ich in einer Runde gesessen bin mit Menschen, die Homeoffice haben und die dann erzählen, wie toll das alles ist. Und dann sitzt eine Lehrerin dabei und eine Pflegekraft, die haben nach einer Viertelstunde gesagt, wir gehen jetzt oder wir wechseln das Thema, weil das in der Tat ein großes Problem in der Zwischenzeit ist.
Die Möglichkeit zum Homeoffice bringt Ungerechtigkeiten zwischen den Beschäftigten, die vor allem am Computer arbeiten, und denen, die als Kindergärtnerin oder Altenpfleger vor Ort sein müssen. Ilka Steck von Verdi sagt, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gerate bei etlichen kirchlichen Arbeitgebern vor allem wegen des Personalmangels ins Wanken.
Solange wir so spitz auf Knopf genäht sind, das ist egal, ob das in den Jugendhilfeeinrichtungen oder bei uns in der Altenpflege, in den Krankenhäusern, die Personaldecke ist so eng und sobald hinten einer zieht, dann fehlt es vorne und auch in der Kollegenschaft gibt es dann immer wieder Konflikte. wegen dem Thema Kinderbetreuung oder zu Pflegende zu Hause.
Und so ist kaum daran zu denken, dass die Kirchen von sich aus weiter vorangehen, etwa mit einer Familienstartzeit. Die Bundesregierung arbeitet gerade an einer Regelung, mit der Väter nach der Geburt ihres Kindes künftig 2 Wochen bezahlt zu Hause bleiben dürfen. Noch gibt es in der Ampelkoalition Streit über die Finanzierung. Deswegen gewähren einzelne Konzerne ihren Beschäftigten schon jetzt auf eigene Kosten mehrere Wochen Sonderurlaub nach der Geburt. Bei den Kirchen hingegen bekommen Väter bisher lediglich einen Tag frei.
Das wäre natürlich schon schön, wenn die Kirche da auch zu dem Wort stehen würde, wir unterstützen die jungen Familien und bezahlt freistellen würde. Aber da sehe ich überhaupt keine Tendenzen, dass man da freiwillig solche Dinge leistet.
Tatsächlich klingt der katholische Diözesanadministrator Clemens Stroppel verhalten. Wenn Beschäftigte von heute auf morgen 2 Wochen weg wären, bedeutet das eine weitere Belastung fürs jeweilige Team.
Denken Sie jetzt an die Altenhilfe, denken Sie an die Behindertenhilfe, denken Sie an die Kitas, wo die Personalknappheit so immens groß ist, dass alle diese zusätzlichen Maßnahmen, so willkommen sie im Blick auf die betroffenen Personen sind, im Blick auf die Pflegenden, schlicht in Grenzbereiche führen bzw. nicht mehr umsetzbar sind. Und deshalb müssen wir als Kirche vorsichtig sein, in welche Richtungen wir nach vorn preschen.
Sind die Kirchen bei der Familienfreundlichkeit also Vorreiter oder Nachzügler? Die Mitarbeitervertreterin Ilka Steck hält zumindest manche Versprechen für mehr Schein als Sein.
Deswegen bin ich überzeugt, da ist noch deutlich Luft nach oben, dass die Kirche da ernsthaft sich anstrengt, noch besser zu werden als Arbeitgeber, wünsche ich mir schon sehr von den Kirchen.
Die Familienfreundlichkeit des Arbeitgebers Kirche hat Burkhard Schäfers beleuchtet. Und jetzt stellen wir Ihnen noch ein ganz besonderes Puppentheater hier vor. Kindern die jüdische Kultur näher bringen und Vorurteile abbauen. Dafür reist die Berliner Museumspädagogin Schlomit Tripp mit ihren Handpuppen durch die gesamte Republik. In ihren Koffern hat sie dabei aufwendige Bühnenbilder und liebevoll gefertigte Requisiten und Kostüme. Welche Geschichten ihre Puppen erzählen und was sich seit dem 7. Oktober an ihrer Arbeit verändert hat, Dieter Wulff.
Shalom, liebe Kinderchen, Shalom, liebe Kinderchen, ich bin Rabbi Blumenberg. Religionsunterricht gebe ich den jüdischen Kindern.
Rabbi Blumenberg ist ein freundlicher älterer Herr, der meistens lacht mit weißem Bart, eine Klappmaulpuppe, wie man sie von der Muppet Show kennt, animiert von Schlomit Tripp.
Puppentheater ist bei mir in der Familie praktisch schon drin gewesen, schon immer. Meine Oma hat Schattentheater gemacht, meine Mutter hat Stabpuppen gespielt und gebaut und ich habe dann mit den Klappmaulpuppen begonnen.
Schlomit Tripp ist Kunstpädagogin und arbeitet im Jüdischen Museum. Dort macht sie das Kinder- und Familienprogramm und nutzt auch dort Puppen.
Wir haben im Jüdischen Museum Glückel aus der Schüssel. Und das ist ein koscheres Museumsmonster, das aussieht wie eine blaue Ziege, Giraffe und irgendwas noch.
In der jüdischen Gemeinde wusste man, sie ist die Puppentante.
Und irgendwann kamen jüdische Eltern auf mich zu und meinten, immer zur Weihnachtszeit ist überall Weihnachtspuppentheater. Und dann meinten sie, mach doch mal ein Chanukka-Puppentheaterstück, damit unsere jüdischen Kinder auch Lust auf Chanukka bekommen und nicht nur auf Weihnachten.
Das war vor 12 Jahren und der Beginn des jüdischen Puppentheaters Bubbeles, dem vermeintlich einzigen jüdischen Puppentheater Europas.
Bubbeles heißt kleine Lieblinge. Bubbeles ist ein Wortspiel, weil auf Jiddisch heißt Bubale kleiner Liebling und auf Hebräisch heißt Buba wiederum Puppe. Wenn man es übersetzen wollte, kann man sagen kleine Puppenlieblinge.
Seit sie Bubbeles gegründet hat, ist Shlomi Tripp im Nebenberuf Theaterchefin und Puppenmama, um Kinder mit viel Spaß und Humor alles rund ums jüdische Leben zu erklären. Ihre Großeltern, erzählt Shlomi Tripp, lebten ursprünglich in Thessaloniki in Griechenland und flohen dann in den 1940er Jahren vor den Nationalsozialisten in die Türkei.
Meine Eltern sind dann in Istanbul zur Welt gekommen, sephardische Juden, Istanbuler Juden. Und die wiederum sind hierher nach Berlin gekommen. Und ich bin dann in Berlin zur Welt gekommen.
Eine türkisch-jüdische Identität in Berlin. Was dazu führt, dass bei den Bubbeles nicht nur jüdische Geschichten erzählt werden, wie in ihrem letzten Stück.
Wir haben 3 Jahre daran gearbeitet, mit türkischen und jüdischen Musikern und Musikerinnen und Sprecherstimmen und so weiter. Türkischer Kinderchor, jüdischer Kinderchor, alles aufgenommen. Das Stück heißt Buraya Oraya, hierhin, dorthin. Da werden verschiedene türkische Kinderlieder und Wiegenlieder gesungen. Und diese Lieder kennt eigentlich jedes türkische Kind. Dann singen die alle mit. Und das ist eine magische Atmosphäre dann im Saal.
Und das funktionierte auch. Mit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober in Israel aber war das mit einem Schlag vorbei. Mit ihren Kindern in ein jüdisches Puppentheater zu gehen, das geht jetzt nicht. Das hört sie seitdem aus der deutsch-türkischen Community. Buchungen werden storniert und auch, wenn sie unterwegs ist, merkt sie, dass sich etwas verändert hat. Als sie unlängst mit ihrem Puppentheater mit der Bahn fährt, mit Kisten, die auch hebräische Buchstaben tragen, wird Shlomit angespuckt.
Da habe ich irgendwie innerlich den ganz starken Drang gefühlt, etwas für meine jüdische Community zu machen. Ihnen irgendwie ein Stück zu produzieren, das ihnen Trost spendet, sie wieder aufbaut und sie praktisch jetzt in dieser Zeit abholt.
So entstand innerhalb weniger Monate das neue Stück, das Geheimnis der Königin, das die im biblischen Esther-Buch überlieferte Geschichte von Königin Esther erzählt. Die schöne Esther hat ihrem Mann, dem persischen König, nicht verraten, dass sie Jüdin ist. Erst als dessen Großvezier Haman plant, alle Juden zu vernichten, vertraut sie sich ihrem Mann an und rettet so ihr Volk. Eine Geschichte, wie sie aktueller nicht sein könnte, meint Shlomi Tripp.
Königin Esther, die eben in dem persischen Palast ist und niemandem verrät, dass sie Jüdin ist. Im Grunde genommen dieses Unsichtbarwerden der jüdischen Bevölkerung hier in diesem Land. Das hat ja eine Parallele zu der Esther-Geschichte.
So wie beim jüdischen Purimfest üblich, das an diese Geschichte erinnert, bekommen die Kinder vorher kleine Rasseln, um immer dann viel Krach machen zu können, wenn der böse Haman auftaucht. Und zwischendurch hört man, als Teil des Stücks, was Kinder über die biblische Geschichte und die heutige Zeit zu denken.
Also ich glaube, Mordechai hat Esther geraten, nicht ihren jüdischen Namen zu nehmen, weil jemand im Schloss vielleicht gegen Juden ist.
Ich finde es schon heftig, wenn zum Beispiel ein 8-jähriges Mädchen sagt, ich kann verstehen, dass Königin Esther ihre jüdische Identität versteckt hat, weil jüdisch sein war ja damals gefährlich und heute auch.
Aber trotz aller Ablehnung, die sie in letzter Zeit erfahren habe, gäbe es auch Dinge, die ihr Hoffnung machen.
Aber auf der anderen Seite sind jetzt plötzlich ganz viele neue Buchungen gekommen von auch Schulen und Familienzentren und so weiter, die sich explizit an mich gewendet haben mit dem Wunsch, wir haben immer mehr Antisemitismusvorfälle in unserer Schule oder in unseren Familienzentren und können Sie nicht vorbeikommen mit Ihrem Puppentheater, vielleicht kann man da was bewirken. Da können die Eltern nichts dagegen tun. Da kommen die Bubbeles und dann ist fertig, aus.
Gott sei Dank, mein Shlomi Tripp, gäbe es in ganz Deutschland viele engagierte Lehrer an Grundschulen, die Sie und Ihre Bubbeles gerade jetzt buchen.
Dieter Wulff über Shlomi Tripp und ihr jüdisches Puppentheater Bubbeles. Und das waren die Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Luisa Mayer. Am Mikrofon verabschiedet sich Elena Hong. Und gleich nach den Nachrichten gibt's hier was zu naschen. Süß, aber schädlich. Wo überall Zucker drinsteckt, von dem wir es nicht immer ahnen. Und was Ersatzstoffe bringen, das hören Sie dann in der Sendung Sprechstunde bei meiner Kollegin Christina Sartori. Ihre Meinung dazu an uns per Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die 00800 4464 4464.